Ich bete. Danke, dass du da bist, Herr, in unserer Mitte, wo wir es gerade gesungen haben, als König in unserem Leben, als König unter uns in der Gemeinschaft und in dieser Welt. Und nun zeig uns, was dir wichtig ist und schreib uns das ins Herz. Amen. Wenn wir Worte hören, entstehen in uns automatisch Bilder. Also Traumurlaub. Könnt mal einen Moment denken, welches Bild entsteht da so in euch?
Italien.
Italien, ja. Also sind Bilder da? Blauer Himmel. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. Also das könnte für die einen, ne, Fraktion Strand. Gibt aber auch die Fraktion Berge. Oder Städtereise, das ist der Traumurlaub. Oder direkt aufs Traumschiff. Vielleicht mit dem Rucksack wandern gehen. Oder noch besser, Urlaub auf Balkonien, richtig schön gemütlich, im Garten, wo auch immer, sitzen, lesen, gar keinen Stress. Wer ist von euch Fraktion Team, wer ist Team Strand? Oh, schon eine große Gruppe, okay. Wer ist Team Berge? Haben wir auch Team Balkonien? Ja, okay, auch, ja. Also ganz unterschiedlich. Und ihr merkt, da steht aber nur ein Wort, Traumurlaub. Stellt euch vor, ich sage, lasst uns zusammen den Traumurlaub erleben. Wir fahren alle gemeinsam zum Traumurlaub. Und dann wacht ihr auf einem Campingplatz in der Pfalz. Na, herzlichen Glückwunsch. Worte wecken Bilder in uns. Und wenn wir nicht drüber sprechen, welche Bilder das sind, was wir damit verbinden, dann kann es zu einem bösen Erwachen kommen. Ja, dann sitzt du halt irgendwo im Felsenland fest, ohne Zelt. Das gilt für den Traumurlaub und viele andere Worte. Das gilt aber auch für uns als landeskirchliche Gemeinschaft. Ich finde das eine spannende Frage. Was für ein Bild hast du eigentlich von landeskirchlicher Gemeinschaft? Was ist das Bild, was du da im Kopf hast? So soll es sein, so ist es. Dafür stehen wir, dafür sind wir da. Es könnte ja sein, dass da auch ganz unterschiedliche Bilder sind. Ich habe euch mal zwei mitgebracht. Da gibt es vielleicht welche, die sagen, ja, landeskirchliche Gemeinschaft, das ist für mich so eine Art Tankstelle. Hier komme ich her, auch zum Gottesdienst, weil ich Kraft brauche, weil ich Sprit brauche, weil ich auftanken möchte. Ich möchte beschenkt werden. Ich möchte hier etwas empfangen, um stark zu werden für meinen Alltag. Hier möchte ich empfangen. Andere sagen, die landeskirchliche Gemeinschaft, das ist ein Rescue-Team. Da geht es darum, anderen zu helfen, für andere da sein, die gute Botschaft in die Welt zu bringen, diese Welt zu verändern, zu einem besseren Ort zu machen, jeden Tag mindestens eine gute Tat und überhaupt. Und ich möchte etwas geben. Und auf einmal stehen da zwei Bilder nebeneinander. Ich möchte etwas empfangen und ich möchte etwas geben. Und dann kann es, ihr merkt, da steckt so ein gewisses Stresspotenzial drin. In unserem Zukunftsprozess wird es darum gehen, auch zu schauen, gibt es auch ein gemeinsames Bild. Ich würde sogar sagen, dass die beiden sich gar nicht so widersprechen müssen, weil es kann ja beides sein, aber wie gehen wir auch mit diesen Bildern um, auch wenn sie unterschiedlich sind? Und finden wir Bilder für uns, wo wir sagen, so sind wir miteinander unterwegs, das möchten wir. Hanna hat schon gesagt, ich möchte so in den nächsten 2-3 Malen einfach mal ein paar Bilder vorstellen. Bilder, die mich faszinieren, die ich gut finde, ich gebe es zu. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Bilder, von denen ich denke, dass sie auch etwas mit dem zu tun haben, was Gott eigentlich von uns möchte. Prüft das. Schaut es euch an, hört es euch an und dann guckt für euch selber, sagt, ja, da könnte was dran sein oder nicht. Und heute geht es um die hörende Gemeinschaft. Ich glaube, ein großes Problem unserer Zeit ist, dass wir nicht mehr bereit sind zu hören. Wir sind schnell im Reden, schnell im Urteilen, im Einsortieren und Antworten geben, aber wir haben ganz oft verlernt zu hören. Ich merke das bei mir selber in Gesprächen. Da sagt jemand ein Stichwort und mir fallen sofort 3 tolle Geschichten ein, was ich schon erlebt habe zu diesem Stichwort. Und dann erzähle ich die auch und nachher denke ich, Moment, es ging doch eigentlich um den, es ging doch gar nicht um dich. Wäre es nicht ein gutes Bild, eine gute Vision, wenn wir hörende Gemeinschaft wären, zuhören, was Menschen bewegt, hören, was sie ausmacht, was ihnen wichtig ist, was sie vielleicht auch einbringen können, vielleicht auch welche Bedürfnisse sie haben, was sie brauchen. Ich denke, vorschnelle Antworten und vorschnelle Urteile haben wir meistens schon genug. Hörende Gemeinschaft meint Hören aufeinander, meint aber vor allem auch Hören auf Gott. Gott, was möchtest du denn eigentlich? Was ist dein Wunsch? Was liegt dir auf dem Herzen? Was ist deine Sehnsucht? Was möchtest du für uns als Gemeinschaft? Hast du einen Auftrag? Gibt es etwas, was wir sein sollen für dich? Ich weiß, dass es manchen schwerfällt, so dieser Gedanke, auf Gott zu hören. Und immer so, ja, das ist so schwierig, der redet so leise und so. Aber kann es sein, dass uns das manchmal mit dem Hören auf Gott so schwerfällt, weil wir das Hören allgemein verlernt haben? Wenn wir schon nicht auf Menschen hören und da schon dauernd bei uns selber sind und bei unseren Urteilen und Gedanken, wie sollen wir dann auf Gott hören, den wir eben nicht sehen und so akustisch hören können? Wie soll das gehen? Und dann noch nicht mal nur für mich selbst, sondern für die ganze Gemeinschaft. Es gibt einen spannenden Abschnitt in der Apostelgeschichte, den ich mir mit euch heute anschauen möchte. Paulus, Silas und Timotheus sind da unterwegs auf der Missionsreise. Und bisher war das so, dass Paulus eigentlich einen ziemlichen Plan hatte. Der hatte so ein gutes Gespür dafür, was dran ist und wie er die Dinge zu managen hat. Aber in der Situation ändert sich das. Auf einmal wirkt es so, als wenn die desorientiert sind und wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen. Irgendwie Gefühl fast im Kreis laufen. Ich lese euch den Text mal vor und da tauchen ganz viele merkwürdige Ortsnamen drin auf, die wir so heute gar nicht mehr verwenden oder gar nicht wissen, wo die sind. Deswegen zeige ich euch eine Karte dazu und ihr könnt auf der Karte nachvollziehen, wo die sich gerade befinden. Sie, also die drei, zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien. Da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Vielleicht merkt ihr so ein bisschen diese Unsicherheit, die in ihnen steckt, so dieses sich Vortasten. Ja, was möchtest du, Gott, von uns? Wo ist unser Auftrag? Wo sollen wir denn jetzt bitte schön hingehen? Was ist als nächstes dran? Rein menschlich gesehen gibt es da in der Ecke relativ viele Möglichkeiten, wo man hingehen könnte. Aber irgendwie erfahren sie, dass Gott dauernd Türen schließt. Ja, nach Asia nicht, nach Bithynien nicht. Und der Heilige Geist scheint in dieser Phase sie nicht dadurch zu leiten, zu sagen, geht mal dahin, sondern sie zu leiten, indem er sagt, da geht ihr nicht hin. Wir wissen nicht, wie er ihnen jeweils den Zugang verwehrt hat. Vielleicht hatten sie keinen Erfolg oder es gab irgendwelche Probleme. Ich weiß es nicht. Für mich klingt es auf jeden Fall nicht so, dass das eine klare Anweisung war, sondern wirklich im Ausprobieren geschehen ist. Ja, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Also sie haben es versucht, aber er hat es nicht zugelassen. Im Unterwegssein haben sie das gemerkt. Und vielleicht ist das ein erster guter Hinweis für uns. Manchmal ist es dran, Wege, die sich anbieten und die vielleicht auch richtig erscheinen, auszuprobieren, etwas zu wagen. Und manchmal erkennt man Gottes Wege auch im Scheitern. Man merkt, nee, das war es wohl jetzt nicht, das Richtige. Ich glaube, was wir brauchen allgemein, ist eine große Fehlerfreundlichkeit, zu sagen, hey, wir probieren und schauen mal, was passiert. Wäre ich an der Stelle von den dreien gewesen, hätte mich diese Situation ganz schön frustriert. Letztlich hat dieser Weg sie nämlich in eine Sackgasse geführt. Schaut euch das mal geografisch an. Die sind also jetzt da in Troas. Links dürfen sie nicht, rechts dürfen sie nicht. Und vor ihnen ist das Wasser. Sie sind in einer Hafenstadt. Sie sind in einer Sackgasse angekommen. Nun ist auf der anderen Seite ja auch Land. Aber dieses Land, das ist nicht mehr das Morgenland, das ist schon das Abendland. Da beginnt sozusagen eine kulturelle Grenze. Da beginnt Europa. Sie sind im doppelten Sinne in einer Sackgasse. Was sollen sie denn jetzt machen? Ja, wieder zurückgehen ist eigentlich das Einzige, was ihnen übrig bleibt. Das ist ein spannender Moment. Wenn alle Pläne nicht aufgegangen sind, wenn man es versucht und versucht hat und nichts bei rumgekommen ist, wenn man das Gefühl hat, dauernd schließen sich alle Türen, wenn man gefühlt in der Sackgasse feststeckt und es keinen Weg mehr gibt, dann ist das Naheliegende eigentlich aufzugeben. Dann eben nicht. Vielleicht sogar die eigene Berufung zu hinterfragen. Vielleicht will Gott mit mir oder mit uns nichts mehr anfangen. Und vielleicht kennt ihr das, solche Troas-Momente aus eurem Leben. Momente, wo ihr das Gefühl habt, so in dieser Sackgasse zu stecken. Spannend ist, dass die drei anders ticken. Sie erfahren verschlossene Türen, aber sie bleiben vertrauensvoll an Jesus dran. Sie lassen sich nicht entmutigen. Sie warten ab, sie sind gespannt, sie sind offen, ob Gott ihnen irgendetwas zeigt. Verschlossene Türen sind für sie keine Niederlage, sondern verschlossene Türen sind für sie Teil der Wegweisung Gottes. Sie sitzen in der Sackgasse und damit sind sie genau da, wo Gott sie haben möchte. Jetzt kann er ihnen eine Tür öffnen, mit der sie niemals gerechnet hätten. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Was für eine klare Ansage! Das wünschen wir uns doch. Da können wir uns jeden Zukunftsprozess sparen. Ja? Also so, wenn einer jetzt käme und sagt, ich hatte da so eine Vision. Ich sage euch mal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht mit so klaren Ansagen. Ich habe da immer so ein bisschen Bauchweh, weil das hat ja auch so ein bisschen, also wenn einer um die Ecke kommt und sagt, der Herr hat mir gesagt, du sollst, dann hat das sowas leicht, die Gefahr zumindest von Machtmissbrauch und Manipulation. Spannend finde ich, dass sich die drei hier aber sofort einig sind. Paulus muss die anderen nicht überzeugen, nicht unter Druck setzen, belabern und manipulieren. Er hat dieses Bild vor Augen und alle sagen, ja, das ist es. Sie sind sich irgendwie eins an dieser Sache. Auch das ist ein wichtiger Hinweis. Die Gemeinschaft mit anderen Christen kann ein guter Marker sein, der einem hilft herauszufinden, ob ich auf Gottes Wegen unterwegs bin oder auf meinen Wegen, die ich als Gottes Wege deklariere. Als sie in der Sackgasse stecken, eröffnet Gott ihnen eine neue Perspektive, mit der sie nicht gerechnet haben. Er fordert sie auf, einen Schritt zu gehen, der für sie fremd und ungewohnt ist. Und auch das kann passieren, ein fremder und ungewohnter Schritt. Der Schritt vom Morgenland ins Abendland, hinein nach Europa. Damit haben sie nicht gerechnet. Manchmal sind Gottes Wege überraschend und herausfordernd, weil es Wege sind, die man noch nicht gegangen ist. Und auch auf dieses Abenteuer lassen wir uns ein. Und man darf vor allem jetzt nicht denken, jetzt wo das klar ist, darüber geht's, dass dann alles Sahne ist und alles easy. Das ist Apostelgeschichte 16. Wer ein paar Zeilen weiterliest, wird lesen, wie Paulus und Silas zusammen im Gefängnis sitzen, weil sie von Jesus erzählen. Es gibt Gegenwind. Gottes Wege sind nicht immer einfach und manchmal erleben wir Gegenwind. Das, was ihnen darin hilft, ist aber ihr Vertrauen in seinen Namen und auf seinem Weg unterwegs zu sein. Oft ist Gottes Leitung in unserem Leben und auch in Gemeinschaft nicht so deutlich wie diese Vision, die Paulus hier hat. Und trotzdem gibt es das auch bei uns. Beim Vorbereiten ist mir noch mal eine Sache eingefallen, da möchte ich noch mal dran erinnern. Liegt schon viele Jahre zurück. Erstes Mitarbeiterwochenende, das ich miterlebt habe. Ich glaube, das war 2014 oder 2015. Da ging es auch um die Frage, ja, was ist denn jetzt dran? Was wollen wir denn machen in Zukunft? Und Viele Jahre hattet ihr vorher versucht, den Stadtteil zu erreichen, die Wüste. Ganz viel Kraft und Energie da reingesteckt. Aber irgendwie, ja, irgendwie hat es nicht so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt hattet. Und beim Treffen haben wir dann von dieser Idee, die Wüste zu erreichen, Abstand genommen. Und haben gesagt, das schaffen wir nicht. Hier steht nur unser Haus, aber wir wohnen hier nicht. Wir wohnen überall anders verstreut in Osnabrück. Lasst uns doch lieber unsere Nachbarn erreichen, wo wir wohnen, anstatt die Nachbarn des Hauses zu erreichen. Und das war der Beschluss. Das haben wir so überlegt. Also so machen wir es. Und ich finde, dieser Entschluss klingt schlüssig. Bis heute. Nachvollziehbar. Und ich habe mich damals recht weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich glaube auch ziemlich sicher zu sein, dass das Gottes Weg für uns ist, dass wir jetzt alle Kraft dahin stecken, wo wir wohnen und nicht ins Haus, wo das Haus steht. Und das, ihr wisst, dass es anders gekommen ist, und zwar in dem Moment, wo wir das beschlossen haben, hat Gott Türen geöffnet in der Wüste. Auf einmal ist der Fahrradreparaturtag entstanden. Die Beziehungen zu den Nachbarn sind stärker geworden, persönlicher geworden. Das Straßenfest ist zu etwas gewachsen, was wir wirklich gemeinsam mit den Nachbarn machen und nicht die ihren Teil und wir unseren Teil. Der lebendige Adventskalender ist entstanden, der Heiligabend-Gottesdienst auf dem Hofmeierplatz und jetzt steht ein Verteiler vor unserer Haustür. Gut, dass wir an unseren menschlichen Beschlüssen nicht festgehalten haben. Gut, dass wir durch die Türen gegangen sind, die Gott geöffnet hat. Gut, dass wir ihm vertraut haben, nicht uns. Hörende Gemeinschaft sein, das ist nicht so easy peasy und ganz klar und weißt du Bescheid und einmal kurz besprochen und alles ist geregelt. Das ist herausfordernd, das ist aber auch spannend, das ist Abenteuer. Da sind ganz viele Möglichkeiten, die da drin stecken. Ich habe euch noch ein paar Gedanken mitgebracht, die uns helfen können, auch wenn wir vielleicht an den Herbst denken. Hörende Gemeinschaft heißt, mit dem Hören werden wir nie fertig. Das Beispiel vom Stadtteil Wüste zeigt, dass es eben nicht so sonnenklar ist und Gott sagt, so ist es und das macht jetzt. Der Weg, auf dem wir unterwegs sind, der muss immer wieder errungen, der muss immer wieder erhört werden. Und das wirkt vielleicht auch manchmal anstrengend. Dann denkt man sich vielleicht, naja, jetzt haben wir doch einmal uns entschieden, jetzt muss das doch für die nächsten 20, 30 Jahre klar sein und jetzt haben wir Ruhe. Also solange ich hier aktiv bin, gibt es keinen Zukunftsprozess mehr. Aber genau darin liegt ja das Geheimnis des Hörens, sich immer wieder neu auszurichten, weil wir verbunden bleiben, verbunden mit Gott, hörend bleiben. Wir wünschen uns vielleicht manchmal so eine Megataschenlampe mit 20.000 Lumen, die den Weg komplett erhält, jeden Zentimeter ausleuchtet. Aber in der Regel beleuchtet Gott einfach nur den nächsten Schritt. Und das ist gut. Wüssten wir schon den ganzen Weg, würden wir ihn vermutlich auf eigene Faust hinlaufen und gehen wollen. Aus eigener Kraft heraus. Wir kennen den Weg ja. Gott, lass mal gut sein. Ich habe es ja gesehen, du hast es ja beleuchtet. Wenn wir nur den nächsten Schritt sehen, bleiben wir verbunden mit Gott. Und das ist das Eigentliche. In der Abhängigkeit zu ihm zu leben, aus der Beziehung heraus, in seiner Nähe, verbunden mit ihm. Das gilt für das Hören als Gemeinschaft und das Hören in meinem ganz persönlichen Leben. Mit dem Hören sind wir nie fertig. Das ist eine immer wieder neue Herausforderung für unser Leben und für uns als Gemeinschaft. Das Zweite, wir brauchen einander zum Hören. Gott hat uns auf Beziehung hin geschaffen. Sein Bild von Jüngern sind Jünger in Gemeinschaft. Paulus, Silas und Timotheus sind zu dritt unterwegs. Jesus nimmt sich 12 Jünger. Wenn er sie losschickt, dann immer zu zweit. Und als es für ihn in die dunkelste Stunde geht, da bittet er sie, wachet mit mir und betet mit mir, lasst mich nicht alleine. Wir sind einander anvertraut. Gott macht uns gegenseitig zum Geschenk. Das gilt auch fürs gemeinsame Hören. Ich erlebe das in meinem Leben. Es gibt Menschen in meinem Leben, denen habe ich die Erlaubnis gegeben, dass sie in mein Leben hineinsprechen, dass sie Dinge kritisch benennen dürfen, dass sie sagen dürfen, wo sie den Eindruck haben, dass Gott für mein Leben etwas anderes möchte oder mich bestätigen. Und ich möchte von denen nicht, dass sie mir nach dem Mund reden, sondern dass sie sagen, was ihr Gefühl ist, was Gott mir zu sagen hat. Das heißt dann nicht, dass ich das eins zu eins übernehme, nach dem Motto, wenn du das sagst, dann wird es schon stimmen, aber dass ich das prüfe und dass ich danach frage, könnte es sein, dass durch diesen Menschen Gott in mein Leben spricht? Und ich glaube, so ähnlich ist das auch, wenn wir als Gemeinschaft fragen, was ist das, was jetzt dran ist? Ich bin davon überzeugt, dass Gott Menschen unter uns Dinge aufs Herz legt und wichtig macht. Und dass wir, wenn wir diese Dinge miteinander teilen, die uns Gott wichtig gemacht hat, erkennen können, was unser Weg ist. Das heißt dann auch, meine Sachen nicht als absolut zu setzen. So, wenn ihr das nicht wollt, dann seid ihr halt alle blöd und ich gehe jetzt trotzdem in diese Richtung oder so. Sondern aufeinander zu hören, miteinander zu hören. Und im Herbst wollen wir das üben. Und als Vorbereitungsteam sind wir mega dankbar, dass wir zwei super kompetente Referenten gefunden haben, die uns auf diesem Weg begleiten werden und denen das ein Herzensanliegen ist. Das wird kein schneller Aktionismus. Komm, lass uns mal eine halbe Stunde zusammensetzen, welche drei Ideen und dann abstimmen. Oh ja, das machen wir. Sondern es wird ein Weg, ein spannender Weg, ein Weg mit Abenteuer. Vielleicht sind wir irgendwann auch in Troas und denken, oh, wir stecken fest. Und dann dürfen wir staunen, wenn Gott uns eine neue Tür öffnet, mit der wir nie gerechnet hätten. Und das Dritte, beim Hören kommen wir uns selbst auf die Schliche. Es ist ja gar nicht so einfach zu unterscheiden, was sagt eigentlich Gott und was sagt mein eigenes Herz. Was sind meine Wünsche, was ist mein Bedürfnis vielleicht auch. Ich finde, das ist mit das Herausforderndste beim Hören auf Gott, herauszufinden, was ist von ihm und was ist von mir. Ich bin Mitglied im Vorstand der Malche. Das ist eine theologische Ausbildungsstätte in Porta Westfalica, wo man zum Beispiel Diakon oder sowas werden kann. Als ich für diese Aufgabe angefragt wurde, habe ich gemerkt, diese Anfrage hat was mit mir gemacht. Die hat mir geschmeichelt. Da hat jemand an mich gedacht und da hat jemand mich für fähig erachtet. Da hat jemand gesagt, boah, so jemanden wie den Andreas brauchen wir unbedingt im Vorstand. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute sie vorher schon gefragt haben. Vielleicht war ich ganz unten auf der Liste. Aber ich habe mir eingebildet, ich werde wahrscheinlich der Erste, den sie fragen. Das macht sich ja auch gut in der Öffentlichkeit und im Lebenslauf und überhaupt. Also ich denke, ihr ahnt, was da so in mir los war. Und meine Aufgabe war es, zu sortieren. Was sind meine Bedürfnisse? Was ist mein Ego, was jetzt vielleicht gerade über alle Maßen geschmeichelt wird? Und was ist das, was Gott möchte? Bin ich wirklich qualifiziert? Kann ich mich da einbringen? Lohnt es sich, da zu investieren? Ist das Gottes Auftrag? Kurz, was treibt mich eigentlich? Was treibt mich eigentlich an? Was steckt da in mir? Und genauso ist es, wenn wir nach dem Weg von der landeskirchlichen Gemeinschaft fragen. Was treibt mich da eigentlich an? Das, was ich möchte, möchte ich das einfach nur durchsetzen, sagen, oh, so muss es sein? Oder frage ich nach dem, was andere brauchen? Und wer bitteschön sind die anderen? Sind das die anderen oder sind das die anderen, die noch gar nicht da sind? Sind es meine Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten? Welche Rolle spielt meine Persönlichkeitsstruktur? Bin ich jemand, der gerne Dinge macht? Und wenn ich dann eine Idee habe, dann mache ich das einfach, egal ob die anderen das gut finden oder nicht, ich mach's. Oder bin ich eher jemand, der stetig ist und Veränderungen sowieso nicht mag und versucht, sie zu verhindern? Geht es eigentlich um mich? Geht es um andere? Oder geht es um Gott und um das, was er möchte? Und ihr merkt, es ist gut, sich selbst auf die Schliche zu kommen und zu schauen, was treibt mich? Und wieder ist es gut, wenn wir nicht alleine sind, wenn wir miteinander auf dem Weg sind, voneinander hören, dran sind aneinander. Und wenn wir dann irgendwie einen Weg sehen und denken, jo, das könnte es sein, egal ob für Gemeinschaft oder für mich in meinem persönlichen Leben, dann zu sagen, okay, Jesus, das ist jetzt mein Eindruck, dass das jetzt dran sein könnte. Was sagst du dazu? Siehst du das auch so? Bitte öffne Türen oder schließ sie, wenn du was ganz anderes möchtest. Zeig du uns den Weg, uns darauf immer zu verlassen. Und ich glaube, dass wir so als hörende Gemeinschaft zusammen auf dem Weg sein können. Übrigens unabhängig davon, ob man einen Zukunftsprozess macht oder nicht. Das wäre auch lustig. So im Herbst machen wir das mal, hörende Gemeinschaft, aber im Frühjahr, da ist das dann durch. Dann können wir die nächsten 5 Jahre wieder. Nein, das ist ein Bild von Gemeinschaft, dass wir hörende Gemeinschaft sind. Amen.